Hey, wir müssen jetzt, glaube ich, mal hier ganz kurz die Karten auf den Tisch legen. Im Podcast neulich ist was sehr, sehr Peinliches mit unserem Instagram-Account passiert. Und uns ist das selber aufgefallen erst in einem Team-Meeting. Da haben wir nämlich irgendwie in unsere Instagram-DMs geguckt und da war dann plötzlich eine offene Nachricht von der Hörerin, die so war: War das hier Absicht? Oder so. Und wir so: Okay, was ist denn da passiert? Dann haben wir so reingeguckt und dann, Christian.
Ja, dann haben wir einen kleinen Butt-Dial gehört.
Ja,
Ja.
und die Nachricht ging halt so an so eine Followerin von uns, von Instagram. Und ja, die hat dann einfach so eine sehr seltsame Nachricht von uns gekriegt. Und wir sind natürlich direkt zum Team gewesen. Okay, wer hat das hier verkackt? Wer war das? Wir sind ja parallel oft zu viert oder drei oder vier Leute sind oft in diesen Instagram-Account eingeloggt. Und ich dachte, Christian, das ist sehr mysteriös, ne? Also, da steckt ja was drin. Ich bin ja Journalistin. Ich will ja auch die Wahrheit erfahren. Und deswegen habe ich gedacht, das ist doch ein geiler True Crime Podcast.
Also, ich weiß, dass du mir jetzt dass du an einem True.
Ich habe da an was
Genau,
gearbeitet.
ich weiß, dass du an diesem Fall jetzt mehrere Stunden vielleicht gearbeitet hast. Nicht Jahre, nicht Tage, sondern Stunden,
Ja.
ja. Und dass du mir jetzt was zeigen willst, aber ich weiß nicht, was jetzt passiert.
Genau, also mit dem, was jetzt kommt, hattest du nichts zu tun. Es ist jetzt für alle hier quasi
Ich bin so
was
gespannt.
Neues. Aber ich habe gedacht, das ist ein geiler True Crime Podcast und deswegen habe ich da mal einen kleinen Trailer produziert. Los geht's. In den letzten Wochen habe ich ganze Tage damit verbracht, herauszufinden, wo MitarbeiterInnen am Dienstag, den 6. Februar 2024, um 13:42 Uhr waren. Denn eine Davini, also eine von uns, hat vom Darwin gefällt das Account eine verstörende Nachricht erhalten. Die klingt so. Wer will unseren Davinis mutwillig Angst machen? Und was bedeutet dieser Morsecode? Ich fange bei der Person an, die sonst immer unsere Instagram-Nachrichten beantwortet, Steffi Buchholz. Führt Steffi Buchholz vielleicht ein geheimes Doppelleben? Steffi? Kannst du mal kurz aufhören mit dem Kaffee, danke. Du bist doch normalerweise bei Instagram für Darwin gefällt das. Wo warst du am 6. Februar um 13:42 Uhr?
Am 6. Februar, da war ich doch im Urlaub.
Aber ich dachte, du wärst das gewesen und verschickst hier so.
Der Christian hat übernommen.
In diesem Podcast spreche ich mit Opfern.
Ganz unheimlich wurde es dann allerdings nachts, an Schlaf war dann auch nicht mehr zu denken.
Mit True-Crime-ExpertInnen.
Das ist die Zeitenwende in Sachen True-Crime-Podcast.
Und mit jemandem, der Darwin gefällt, das kennt wie seine Westentasche. Mit Prince Damien.
Ich bin Fan von erster Stunde und ich höre den Podcast wirklich so gerne. Das ist mein Lieblingspodcast. Aber dass sie sowas machen, ich bin wirklich schockiert.
Ich bin Anna Bühler, Podcasterin, Investigativjournalistin und hier einem ganz großen Ding auf der Spur. Ey, ich meine das ernst, warum lachst du?
Ah, es ist so geil! Ah, super.
Ey, das kann doch was werden, oder?
Das kann was werden, wenn wir nicht alle wüssten, wer es war.
Scheiße! Es war zu leicht rauszufinden, wo es
Ja,
herkam.
das war
Christian?
ich.
Ja, genau, jetzt Christian, ich würde auch gerne dir jetzt die Bühne geben, damit du ein Geständnis ablegen kannst.
Also hier kommt mein Geständnis. Vielleicht können wir es auch so ein bisschen.
Ja, dich jetzt und so einen Halbschatten, dein Gesicht so
Ja,
nur von einer Seite beleuchtet, so.
genau. Und vielleicht so
DGD, das Geständnis.
Also eine traurige Musik uns so darunter legen oder so.
Genau.
Also, liebe Davinis da draußen, ich war's. Ich habe am 6. Februar mir einen Kaffee gemacht, hatte mein Handy in der Hand und habe aus Versehen auf den Sprachnachrichtenknopf gedrückt. Mit der linken Hand, während ich mit der rechten Hand geklopft habe. Ich habe den Kaffee aus der Siebträgermaschine geklopft und es tut mir sehr leid.
Ja, also es tut mir vor allem für die Hörerin leid, die dachte so, was geht denn jetzt ab? Was wollen die von mir? Aber ey, erstmal vielen Dank für alle, die mitgemacht haben, weil die Hörerin, die Followerin, die diese Nachricht gekriegt hat, die haben wir ja gerade wirklich gehört in dem Ausschnitt, die hat uns noch eine Sprachnachricht geschickt. Hä, hey, und auch große Shoutouts an, es war der echte Prince Damien. Ich bin so riesen Prince Damien-Fan, ich liebe ihn spätestens seit dem Dschungel. Und er hört einfach wirklich regelmäßig, hat er uns gesagt, Darwin gefällt das. Und wir haben ihm einfach geschrieben, magst du uns irgendwie eine Sprachnachricht schicken? Und er hat mitgespielt und ich sage einfach nur, danke, ich liebe dich.
Jetzt müssten wir eigentlich noch mehr so Sachen machen, um noch mehr solche True-Crime-Sachen produzieren zu können. Weil ich bin so ein bisschen angefixt gerade. Ja. Ich habe ein bisschen Bock, dumme Fälle mit dir zu lösen.
Boah, das müssen wir echt machen. So eine kleine, vielleicht machen wir es häufiger, DGD Crime Edition.
Ja, also vielleicht einfach häufiger mal irgendwelche Buttiles an Davinis raushauen.
Gucken, was passiert. Wie fandst du Scholz in den Zuspieler?
Super, ne? Ganz toll.
Ja, ja, den haben wir einfach auch schnell erreicht. Ich habe ihn angerufen,
ja,
habe gesagt, Olaf, ich brauche eine kurze Sache von
der
dir.
Der ist ja auch dafür bekannt, sich immer und schnell zu äußern, zu allem.
So ein nahbarer Typ, ja, einfach.
Es gibt dumme Arten, wie man von uns gehen kann. Mit Heliumhof, Ballon aufs Meer und schon war der Brudi von ein Terrorist, verschickt eine Bombe an sich selbst und explodiert. So hat er sich im Hof mit Darwin gewöhnt, das nominiert. Darwin gefällt das. Es ist absurd, doch
wir sind Christian Alt und Anna Bühler. Ihr hört Darwin gefällt das, ein Podcast über die Epic Fails der Menschheitsgeschichte.
Leider kein True Crime Podcast, aber nee, halt ein History,
aber,
lustiger History.
Aber ein Epic Fail war drin von dir.
Ja, es war wirklich ein Epic Fail. Ja.
Für die heutige Geschichte, Christian, nehme ich dich jetzt mal direkt mit. Die Story beginnt nämlich in einer Fabrikhalle in Orange, New Jersey. Es ist jetzt nicht so eine Fabrikhalle, wo so fette Maschinen, Fließbänder und so stehen, sondern es ist eher ein riesiger Werkraum, wo so Holztischchen sind und an jedem Holzhochtisch sitzt eine Arbeiterin. Die Frauen, die hier arbeiten, die nennen ihren Arbeitsplatz auch lieber Atelier als Fabrikhalle, weil der Job, den sie hier machen, der hat schon was Künstlerisches. Diese Frauen bemalen nämlich mit so ganz feinen Pinseln Ziffernblätter für Uhren. Und das machen sie so. Lip, dip, paint.
Lip, what?
Dip, paint.
Okay.
Also Lip, sie nehmen den Pinsel in den Mund, spitzen ihn an, tippen in die Farbe und malen. Die Farbe, in die sie tunken, die heißt Undark. Das ist eine ganz besondere Farbe, weil die leuchtet so im Dunkeln. Es ist so zu der Zeit, in den späten 1910er Jahren, in den frühen 1920ern, ist es ganz, ganz hip, dass man Uhren hat, die so leuchtendes Ziffernblatt haben. Das ist einfach cool und neu.
Hatte ich in den 90ern auch.
Ja,
war cool.
Ich auch. Und das fand ich auch richtig cool. Und dieser Job, den sie haben, der ist eigentlich auf dem Papier ziemlich gut. Er ist nämlich sehr gut bezahlt. Die Frauen verdienen teilweise mehr als ihre eigenen Väter. Was die Frauen allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, der Job ist auch sau, sau gefährlich und der wird einige von ihnen das Leben kosten. Okay, ich möchte dir jetzt erstmal eine dieser Frauen, die in dieser Uhrenbemalungsfabrik arbeiten, genauer vorstellen. Sie heißt Grace Fryer, geboren am 14. März 1899 in Orange Township in New Jersey. Das ist ein Vorort von New York City, nur 25 Kilometer von Manhattan entfernt. Und sie ist eines von 11 Kindern der Familie Fryer. Ihr Vater ist, glaube ich, wichtig für sie, weil sie sich bei ihm abguckt, wie man politisch ist, wie man meinungsstark ist. Das ist nämlich auch einer, der zum Beispiel Gewerkschaftsvertreter ist und so, ne, für Arbeiterrechte kämpft. Grace ist auch selber dann eine sehr politische Frau, als sie heranwächst. Sie setzt sich schon sogar vor der Einführung 1920 für das Frauenwahlrecht ein, hält dafür sogar Reden, ne, und ist auf öffentlichen Veranstaltungen und so. Damals war es ja noch nicht so, dass Frauen wählen durften, ne? In den 20ern. Da ist vor allem gerade so ein großer Drang nach Unabhängigkeit. Frauen wünschen sich das Wahlrecht. Sie beginnen aber auch zum Beispiel, sich anders zu kleiden, andere Frisuren zu tragen, kurze Haare. Sie gehen arbeiten, sie fangen an zu rauchen. Das hatten wir auch schon mal hier in der Folge.
Die Folge heißt, glaube ich, Papa Propaganda.
Genau.
Und da geht es um Edward Bernays, den Erfinder der PR.
Der eben eigentlich viele Frauen dazu gebracht hat zu rauchen, weil es eben als cool und lässig und modern,
Freiheit,
genau, ja, gehandelt wurde. Ja, und so ist es eben für die Frauen zu der Zeit. Übrigens, diese modernen Frauen wurden Flapper genannt. So eine Flapper ist Grace eben auch. Sie fängt tatsächlich mit 18 Jahren schon an zu arbeiten. 1917 ist das. Und da beginnt sie eben in der besagten Uhrenfabrik, in der US Radium Corporation heißt sie, in Orange, in ihrem Heimatort, mit dem Ziffernblatt bemalen an. Was ist das für ein Job? Fragt man sich natürlich, ne? Also, hä, was machen die da? Es ist echt.
Was machen die in der US Radium Corporation? Was machen die?
Ja, ich erzähl's dir. Erstmal klingt es eigentlich schön, nämlich die bemalen quasi Ziffernblätter mit Pinsel. Es ist natürlich ein Handwerk, das sehr, sehr viel Geschick braucht und eine ruhige Hand. Also viele Frauen finden diesen Job super. Erstens, es ist kein körperlich super anstrengender Job, ne? Man sitzt halt da und wenn man das auch noch mag, irgendwie, ne, so feinmotorisches Zeug zu machen, dann macht das richtig Bock. Das macht den vielen Frauen wirklich Spaß.
Machst du nicht sowas auch in der Freizeit?
Was ich liebe, es gibt so Bausätze für so Roboter,
ja,
die man so zusammenbaut. Das mag ich erstmal, diese so zusammenzubauen, weil da macht man dann, da hat man so riesige Plastikschablonen, wo man erstmal mit kleinen Zangen jedes einzelne Bauteil raustippen muss.
Ja.
Dann baust du diesen Roboter zusammen. Und dann bemalt man den zum Teil noch.
Ja.
Und ich liebe das. Ich könnte das nächtelang machen. Also es bringt mich einfach total runter. Das ist Meditation für mich.
Das ist schön. Also ich bin ja so absoluter Grobmotoriker.
Ja.
Also, weißt du?
Ja. siehe Sprachnachricht.
Ja, klar. Genau. Ich kann nur mit so einem ganz fetten Filzstift malen oder sowas.
Auch oder so nur mit der ganzen Hand.
Genau, mit der ganzen Hand. Sag mal so, die Bilder, die ich als Kind gemalt habe, die wollte niemand am Kühlschrank hängen. Waren zu hässlich.
Aber ja, die sehen heute doch genauso aus. Christian, mal eine Blume.
Ja, aber ich würde sagen, also ich finde es total faszinierend, wenn man so aus diesem Malen so eine Ruhe gewinnt. Weil mich stresst das einfach nur. Aber ich kann es mir total vorstellen.
Krass, ja. Nee, ich liebe das. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Job dann auch irgendwie so eine Art Befriedigung gibt, wenn du da so einfach nur vor dich hinmalst. Wenn die damals schon einen Podcast gehabt hätten, dann wäre das, glaube ich, richtig geil.
Die hätten
geil
nur Darwin gefällt das gehört.
Ja,
und das
gemalt. Der Job ist, wie gesagt, nicht schlecht bezahlt, ne? Das ist auch so ein Benefit. Also so ein Wochenlohn damals einer normalen Fabrikarbeiterin ist zwischen 8 und 20 Dollar. Und die Frauen, die hier arbeiten in dieser US Radium Corporation, die kriegen tatsächlich den oberen Rand gezahlt. Also die sind immer so bei um die 20 Dollar die Woche. Heute wären das so umgerechnet 370 Dollar etwa. Und im landesweiten Einkommensvergleich sind die Frauen, die bei der US Radium Corporation arbeiten, unter den Top 5% unter allen Frauen, die im Land arbeiten. Der Job hat noch einen weiteren Vorteil, und zwar Prestige. Denn die Frauen, die bemalen ja nicht irgendwelche normalen Uhren. Sie bemalen eben Uhren, die im Dunkeln leuchten können. Und diese Frauen werden als Shining Girls bezeichnet. Warum genau, erzähle ich dir nachher noch. Aber diese Uhren, die sind halt krasser Trend. Also, dass du Uhren hast mit leuchtendem Ziffernblatt, das ist damals mega cool. Unter anderem auch, weil Soldaten im Ersten Weltkrieg diese Uhren hatten. Aha, die haben die anscheinend unter anderem eben im Schützengraben getragen und konnten dann auch, selbst wenn es dunkel war oder wenn man da sich gerade so kauert, noch die Zeit lesen. Veteranen hatten da ein riesengroßes Standing. Auch heute haben Veteranen in den USA ein krasses Standing. Und deswegen ist diese Nachfrage nach diesen Uhren immens hoch. Diese Firma, diese US Radium Corporation, die wurde 1914 gegründet. Und das Spezialgebiet ist eben die Arbeit mit Radium. Also die bemalen da nicht nur Gegenstände, also unter anderem Uhren, Lichtschaltern, auch Puppenaugen oder Fischköder mit so fluoreszierenden Farben, sondern da wird eben auch tatsächlich Radium hergestellt und weiterverarbeitet und so. Und das dann eben auf unterschiedlichste Art und Weise eingesetzt. Das Wichtigste ist aber eben diese Farbe Undark. Das ist im Grunde so eine weiß-grün fluoreszierende Flüssigkeit. Man kann sich das wirklich so vorstellen, wie heute. Manchmal gibt es ja noch so analoge Uhren, die so leuchtende Ziffernblätter haben. Das leuchtet ja auch so grün-gelblich, ne?
Mhm.
So eine Farbe war das eben auch. Allerdings ist das heute natürlich alles deutlich sicherer. Damals war das eine Mischung aus Kleber, Wasser, Zinksulfid und Radiumpulver. Ja, ich weiß, ist schon so ein kleiner Alert drin. Heute wissen wir durchaus sehr, sehr viel mehr darüber. Damals allerdings war das noch eine relativ neue Erfindung oder ein relativ neues Element. Diese Mixtur, also diese Mischung aus Kleber, Wasser, Zinksulfid und Radiumpulver, hat der Gründer der Firma erfunden. Der heißt Suchotsky. Der kennt sich selber sehr gut mit Radium aus, weil er tatsächlich eine Zeit lang bei Pierre und Marie Curie gearbeitet hat und dort gelernt und studiert hat.
Und die haben ja Radium gefunden oder entdeckt.
Genau, die haben Radium entdeckt. Kann ich gerne kurz ein bisschen was zu erzählen, weil ich muss es selber erst nochmal genau nachschauen. 1898 wurde Radium entdeckt. Das ist irgendwie, fand ich, relativ spät. Wir wissen natürlich, radioaktiv ist es, ne? Pierre und Marie Curie kommen aber eigentlich erst drauf, weil ein anderer Wissenschaftler, Henri Becquerel, herausgefunden hat, dass Uransalz Strahlung abgibt. Der wiederum kann sich das aber nicht ganz erklären. Das heißt, Pierre und Marie gehen dann rein und gucken, okay, warum strahlt das? Und forschen daran. Und dabei entdecken die beiden Curies quasi zwei Elemente, Polonium und eben Radium. So kam das. Und dieser Suchotsky, der diese Firma gründet, US Radium Corporation, der hat eben bei denen gelernt. Er weiß auch mittlerweile, dass Radium ziemlich gefährlich ist. Es gibt so eine Randnotiz oder so einen kleinen Fun Fact. Der selber hatte anscheinend so große Angst vor Radium, dass er mal, als er mit Radium gearbeitet hat und ihn das am Zeigefinger so ganz bisschen nur berührt hat, also er sowas auf die Haut gekriegt hat, hat er sich anscheinend den ganzen Finger einfach abgehackt. Weil er nicht wollte, dass das irgendwie in seinen Körper gelangt. Krass, oder?
Also, Alter.
Der war irgendwie aware, dass Radium nicht gut ist. Trotzdem gründet er eine Firma, um ne, mit diesem Mittel zu arbeiten, mit diesem Element zu arbeiten.
Kriegst du $20. Abgefahren.
Übrigens auch was ich nicht wusste, dass nachdem Pierre und Marie Curie Radium entdeckt hatten, wussten die beiden erstmal nicht ganz genau, wie gefährlich das ist. Und Radium wurde zu so einem richtigen Trendprodukt. Also es war so wirklich der Shit. So in den 1910er Jahren, Anfang der 1920er auch noch, da reden wirklich alle über den positiven Effekt von Radium. Also es war gar nicht so, dass die Leute gedacht haben, ich halte mich davon fern, sondern im Gegenteil. Es hieß so, Radium ist ein Wundermittel, das heilt Heuschnupfen, das heilt Verstopfung, das heilt sogar Krebs. Wurde erzählt.
Ah ja, ja, klar.
Es wurde tatsächlich als Medikament in Pillenform irgendwie in Apotheken verkauft. Alle, die sich's leisten konnten, sind in sogenannte Radiumkliniken gegangen. Das war im Grunde so eine Art Spa, wo du dann so Radiumbäder gekriegt hast, ne, die so heilsam sein sollten.
Abgefahren.
Also es ging dann so der Ruf voraus, dass alten Menschen damit wieder Lebenskraft eingehaucht werden kann mit Radium. Mhm. Also es gibt ganze Produktpaletten davon, ne? Also da kann man jetzt auch noch Bilder von im Internet finden. Radiumwasser. Radium-Zahncreme, Radium-Schokolade, so, das sieht komplett irre aus, einfach so ein dicker Block, wo so Radium-Schokolade. Slogans waren dann, your health is your wealth oder a truly remarkable invention. Ja, aber irgendwie in einer anderen Richtung. Weißt du, was es auch gab, Christian? I shit you not, es gab Radium-Kondome.
What?
Das ist vielleicht so wie, keine Ahnung, noch cooler als Noppen oder so. Ich weiß nicht, es sollte halt so ein bisschen Feuer geben.
Alter.
Krass, oder? Ja, also wir merken, lange Zeit wussten die Leute nicht.
Also Radium war praktisch irgendwie sowas wie so ein cooler Rallye-Streifen. Oder so genau. Flammen. Einfach so, ja, kann man so drauf machen und ist gleich cooler.
Du bist geiler direkt. Also oder so Strasssteinchen-Besetzung, ja. Von allem, von Zähnen.
Ja, genau.
Genau. Oder hinten, da stand immer noch drauf, Juicy Couture.
Ja.
So, das
ist Arschgeweih der 10er Jahre.
Arschgeweih der 1910er Jahre. Zurück also zu Grace, ne, die mit ihrem Ziffernblattmalerinnen in diesem Atelier sitzt. Genau, du machst die Bewegung schon. Lip, Dip, Paint, ne? Wir stellen uns also vor, wie diese ganzen Frauen hier sitzen. Es ist das Jahr 1917 und der Arbeitsalltag von ihr und diesen dutzenden Kolleginnen ist es eben auch, diesem Radium ausgesetzt zu sein. Ne? Die sitzen aber wirklich da, als wären sie in einem normalen Maleratelier. Also es gibt so Bilder davon, das sieht recht gemütlich aus bei denen. Niemand trägt Schutzkleidung, alle sitzen einfach da und zeichnen so vor sich hin. Teil ihres Jobs ist es eben auch, die Farbe selber anzumischen. Ne? Also sie kriegen quasi aus den Laboren frisch hergestelltes Radiumpulver, das haben die dann so neben sich stehen. Und dann gibt es so einen kleinen Tiegel und dann mischen sie das halt selber aus diesem Kleber und Wasser und so, ne, mischen sie sich dann die Farbe. Und um das dann möglichst fein auf das Ziffernblatt aufzutragen, haben sie so Kamelhaarpinsel, die ganz dünn sind, die allerdings auch super schnell eben so ausfransen. Dann geht da mal so eine kleine Borste, zeigt dann mal nach links oder nach rechts und dann muss es natürlich direkt mit den Lippen wieder anspitzen. Und das wird denen gesagt, das ist so eure Technik, das macht ihr bitte so. Es stellt tatsächlich zu derzeit, wahrscheinlich auch aus Unwissen, keiner der Malerinnen in Frage, dass es ungesund sein könnte. Ganz im Gegenteil, also es wird ihnen tatsächlich auch noch gesagt, dass sie sich freuen können, hier zu arbeiten, weil es ist echt tragisch komisch. Ne? Ihre Wangen würden durch das Radium anfangen, rosig zu leuchten, sagt man ihnen. Also so, ne, ihr könnt ja froh sein, dass ihr hier mit so einem tollen Mittel in Kontakt kommt. Wenn man gerade auch weiß, ne, dass es irgendwie so, ja, Radiumkliniken und so gab, wahrscheinlich dachtest du wirklich, es ist ein wahnsinniges Privileg. Ja, es macht mich schöner.
Vielleicht hat dieser Suchotsky ja aber auch ein schlechtes Gewissen, weil er sie so gut bezahlt. Er weiß, dass es irgendwie gefährlich war. Ja, er hat sich mal einen Finger abgehackt.
Ja, ja,
so, genau. Und jetzt irgendwie haben die den geilsten, prestigeträchtigsten Job der Welt.
Ja.
Und werden auch noch gut bezahlt. Mhm. Also vielleicht hängt da auch so ein bisschen so Blutgeld dran, dass er denkt, immerhin werdet ihr gut bezahlt dafür.
Ja, so gut bezahlt dann er auch nicht. Also ich weiß nicht genau, was man zahlen müsste, wenn man weiß, dass es wirklich gefährlich ist. Also ich glaube aber tatsächlich, dass die Frauen das halt auch wirklich nicht in Frage stellen. Es gibt auch so Anekdoten dazu, dass sie sich anscheinend wirklich selber dann auch die Fingernägel noch so damit lackiert haben oder die Zähne bemalt haben, weil stell mal vor, du gehst abends auf eine Party, kommst von der Arbeit und dann gehst du auf die Party und dann ist Licht aus und du lächelst und deine Zähne leuchten. Das war halt wie so ein cooles Gimmick einfach.
Finde ich schon cool.
Ja, ja. Natürlich fände man das cool, ja, ja, wenn man auch nicht weiß, was es genau ist. Was ich allerdings so ein bisschen sus finde, die Chemiker, die in den Laboren der gleichen Firma arbeiten, die haben halt voll die krasse Ausrüstung. Ja. Ne? Die sitzen da halt in Schutzkleidung, fassen das Material auch nicht richtig an, sondern nur mit so Zangen und so. Und und dann ein paar Häuser weiter, weil das sind verschiedene Standorte, aber ein paar Häuser weiter in derselben Firma sind die Leute da und sollen das Zeug ablutschen. Ne? Naja, trotzdem. Grace Fryer, wir kommen zurück zu unserer Protagonistin. Ja,
die Flapperin.
Die Flapperin. Grace selber arbeitet 2 Jahre in dieser Fabrik und dann kriegt sie einen noch besser bezahlten Job. Sie arbeitet dann in der Bank und wechselt. 2 Jahre, nachdem sie bei der Firma aufgehört hat, bemerkt Grace allerdings erste Symptome von einer sehr, sehr mysteriösen Erkrankung. Es ist 1922, 2 Jahre, nachdem sie gekündigt hat. Grace bekommt Zahnschmerzen. Ihr Zahnfleisch ist irgendwie auch ständig entzündet und sie geht deswegen zum Zahnarzt. Aber der und auch weitere Ärzte sagen, ja, das ist nichts, was wir kennen. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Es kommt noch schlimmer. Ihr fallen tatsächlich auch die Zähne aus. Ihr Zahnfleisch blutet häufig. Ihr Kiefer schmerzt ganz, ganz schlimm. Dann geht sie noch einmal zu einem anderen Zahnarzt. Sie will natürlich wissen, was ist. Alle sind irgendwie ein bisschen überfragt. Einer attestiert ihr dann einen heftig entzündeten Kieferknochen. Aber den Grund versteht er auch noch nicht. Aber immerhin hat sie eine Diagnose. Sie hat nämlich eine Knochennekrose im Kiefer. Knochennekrose bedeutet, sehr, sehr vereinfacht gesagt, dass der Knochen sich zurückbildet. Also mehr oder weniger abstirbt. Später wird das sogar als Radiumkiefer bezeichnet, als Radium Jaw. Grace aber weiß natürlich noch nicht, dass das irgendwie in Zusammenhang mit ihrem ehemaligen Job steht. Sie hat vor allem erstmal natürlich riesengroße Angst, super starke Schmerzen. Und erst nach 3 Jahren, 1925 also, nachdem sie unfassbar viele Fehldiagnosen hinter sich hat, es ihr auch einfach überhaupt nicht besser geht, bringt ein weiterer Zahnarzt ihre Erkrankung mit ihrem Job bei der US Radium Corporation in Verbindung. Und der bringt es deswegen in Verbindung, weil zu dem Zahnarzt, der ist eben in dieser Gegend von Orange, New Jersey, immer mehr Frauen kommen, die darüber klagen, dass ihr Kiefer wehtut, dass sie Schmerzen im Kiefer, im Mundbereich haben und ja, ähnliche Symptome haben, alle wie Grace.
Oh, das tut mir so leid. Oh.
Ja, fuck. Zwischen 1917 und 1926 waren ja auch circa 4000 Frauen dort beschäftigt und alle haben dieses Lip-Dip-Paint-Methode.
4000 Frauen?
Ja, voll.
Wie viele Uhren haben die verkauft? Das ist ja krass.
Ja, ja, voll krass, ja, total. Also wenn du vorstellst, Grace soll anscheinend bis zu 300 Uhren am Tag bemalt haben. Also das ist insane, ja.
Wahnsinn.
Ja. Grace ist aber jetzt natürlich schockiert. Also sie hat jetzt die Nachricht, nach 3 Jahren Schmerzen, das hängt wahrscheinlich mit meinem ehemaligen Job zusammen, ne? Sie ist tödlich erkrankt, das ist ihr mittlerweile schon klar. Sie hat das Gefühl oder weiß wahrscheinlich auch, es gibt eigentlich keine Hoffnung mehr auf Heilung. Schon 10 ihrer ehemaligen Kolleginnen sind verstorben, das hat sie auch mitbekommen. Also es ist richtig dramatisch. Und sie entwickelt jetzt so einen richtigen Kämpfergeist. Also ich glaube, dass das so ne, diese Prägung ist, die sie auch aus ihrem Elternhaus mitkriegt und die sie auch als junge Frau schon an den Tag gelegt hat, dass sie so eine Politikerin in sich hat, ne, und auch für ihre Rechte kämpfen will. Und genau das kommt jetzt raus. Sie will nicht unfair behandelt werden und sie will vor allem, dass diese scheiß Firma nicht einfach so davonkommt. Mhm. Grace will für ihre Rechte kämpfen und sie will die US Radium Corporation auf Schadensersatz verklagen. Das Problem ist, es gibt zu der Zeit, also Anfang der 20er Jahre, überhaupt zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nicht sowas wie Arbeitsrecht, also zumindest nicht so ausgeprägt, wie wir es heute kennen. Das heißt, es wird für sie auch schwer, irgendwie rechtliche Schritte gegen diesen Arbeitgeber einzuleiten, der ja auch einfach eine mächtige, riesengroße Firma ist, die das Produkt des Jahrzehnts irgendwie verkauft. Und sie ist halt Grace und eine Frau. Sie hat einfach richtig, richtig schlechte Chancen erstmal. Grace lässt sich davon aber zum Glück nicht beirren. Sie macht sich dann 1925, als sie diese Diagnose hat, auf die Suche nach einem Anwalt, der ihren Fall dann vor Gericht bringen soll. Die Suche allerdings ist nicht so leicht. Und hier kommt jemand ins Spiel, der wirklich das A-Hole dieser Folge ist. Und zwar zu einem Mann namens Arthur Roeder. Arthur Roeder hat die Firma mittlerweile übernommen von diesem Sorotsky, von dem wir anfangs gesprochen haben. Der ist der Chef von der USRC, von der US Radium Corporation. Weil natürlich ist die US Radium Corporation mittlerweile auf den Fall, auf die vielen Fälle ja eigentlich aufmerksam geworden. Und die wissen, hier könnte uns das irgendwie so ein bisschen an den Kragen gehen. Arthur Roeder allerdings ist jemand, der ein unfassbarer Machtmensch sein muss, der natürlich einfach nur den Erfolg und das Geld irgendwie im Blick hat und der im Grunde alles beiseite räumt, was ihm da irgendwie in die Quere kommen könnte. Roeder startet also wirklich, man kann es nicht anders nennen, eine Kampagne gegen diese Frauen. Eine Desinformationskampagne. Das Erste, was er macht, er gaslightet Grace und die betroffenen Frauen und zwar big time. Also, Es ist 19:25 Uhr, ne? Grace ist zu Hause. Es klingelt an der Tür, sie macht so die Haustür auf. Und vor der Tür steht ein Typ, der sich als Frederick Flynn vorstellt. Der sagt, er sei Arzt, er sei sogar ein Spezialist von der Columbia University in New York. Und der Frederick Flynn sagt so, ja, er habe von ihrem Fall gehört und ach, er ist einfach so sehr, sehr interessiert daran, ne, aus medizinischer Perspektive. Und er würde sie gerne mal selbst untersuchen, ob er reinkommen dürfe. Und Grace ist so, ja, wahrscheinlich ist sie auch einfach so verzweifelt, ne, weil sie ja selber nicht genau weiß, was mit ihr los ist. Und dann denkt sie, na gut, diesen Spezialisten von der University aus New York, den lasse ich mal schön rein. Kann ja nicht schaden, ne, denkt sie. Er kommt also rein, untersucht Grace und er sagt ihr, nee, dir geht's doch prima. Du hast gar nichts. What the fuck? Also
Grace hat schon keine Zähne mehr, Zahnfleisch hat sich zurückgezogen.
Genau.
Kiefernekrose.
Mir geht's blendend. Und sowas Ähnliches passiert tatsächlich den Kolleginnen von Grace. Also ich habe ja schon gesagt, viele Frauen sind betroffen, haben ähnliche Symptome und gehen eben zu den Ärzten in der Umgebung. Und viele dieser Ärzte in der Umgebung attestieren diesen offensichtlich todkranken Frauen einfach Syphilis. Und die sagen, ja, hast dich ein bisschen zu viel rumgetrieben, ha? Hier, du hast Syphilis, eine sexuell übertragbare Krankheit.
Krass.
Ja, stellt sich raus, diese seltsamen Vorfälle, die münden natürlich alle bei unserem A-Hole der Folge, bei diesem Arthur Roder. Der hat nämlich die Ärzte von diesen Frauen kontaktiert und hat ihnen gedroht, ne, wenn ihr sagt, was wirklich los ist, dann passiert sonst was mit euch. Hat also gesagt, sie sollen diese Diagnose Syphilis aufstellen. Er hat auch, das kommt dann auch später raus, diesen Frederick Flynn geschickt zu Grace nach Hause. Der ist natürlich kein Arzt, sondern der ist bei der USRC, bei dieser Company, angestellt als Toxikologe. Also kompletter Scam, nur natürlich, um die Betroffenen zu silenzen, um sie zu verwirren, um eben, ich glaube, das ist wirklich Gaslighting in a nutshell so. Und dann aber auch noch so auf so eine ekelhafte Art und Weise, ne? Also das mit dem Syphilis finde ich so schlimm, weil es natürlich dann nochmal diese Ebene von Scham draufsetzt.
Ja. Ja.
Oder wenn das dann in der Öffentlichkeit darüber berichtet wird, dann ist natürlich, dann sind diese Frauen diffamiert und ne, so, weiß nicht, mit wie vielen Männern du geschlafen hast, so das Slut-Shaming der 20er Jahre so ein bisschen, ne?
Abgefahren.
Richtig schlimm. Es passiert aber noch was Krasses. Die Firma, die Radium Corporation, die beauftragt in den frühen 20ern einen Wissenschaftler und Harvard-Professor. Und zwar mit dem Auftrag, die Firma auf die Arbeitsbedingungen hin zu untersuchen. Das ist so ein Experte für Betriebshygiene, ne? Also so alles, was mit Gesundheit und Sicherheit zusammenhängt, kann der mal checken. Roder möchte damit natürlich irgendwie alles beiseite räumen. Vielleicht denkt er, dass dieser Typ sagt, es ist wirklich noch alles in Ordnung. Ich weiß nicht genau, welche Hoffnungen er damit verbindet. Aber Roder will klarstellen, hey, es ist bei uns alles okay. Niemand ist hier wegen der Arbeit krank geworden. Dieser Professor von der Harvard University stellt allerdings in seinem Report natürlich das Gegenteil fest. Er sagt, ey, die Arbeiterinnen werden hier schwer verstrahlt und diese Bedingungen hier müssen dringend geändert werden. Das schreibt er alles auf, ne? Und schickt diesen Bericht an die US Radium Corporation. Was macht Roder damit? Der droht dem Typen direkt mal, diesem Harvard-Professor, sagt, hey, ich verklag dich, wenn du diesen Report öffentlich machst. Sie hatten nämlich schon einen internen Bericht, in dem wohl bewiesen wurde, dass die Frauen sich außerhalb der Firma nämlich Syphilis zugezogen haben und dass es überhaupt nicht mit dem Radium oder so zusammenhänge, dass sie krank werden. Arthur Roder geht sogar noch einen Schritt weiter. Der nimmt diesen Bericht, den vermeintlich der Experte von der University geschrieben hat, läuft damit zum Ministerium für Arbeit in New Jersey. Dieser Report allerdings, der ist so ein bisschen anders als das, was dieser Harvard-Professor tatsächlich festgestellt hat, nämlich Roder fälscht den Report und schreibt einfach rein, every girl is in perfect condition, und hat dann die Unterschrift von diesem Harvard-Professor gefälscht oder noch drin gelassen. Er hat einfach Dokumentenfälschung betrieben.
Abgefahren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, ich weiß, wirklich so.
Ich kann mir super gut vorstellen, wie du dich fühlst. Ich habe dich auch selten so wenig sagen hören in der Folge.
Ja, es ist auch einfach so krass. Wie durchtrieben muss man sein?
Genau.
Irre.
Kann einem alles so egal sein.
Ja.
Außer seine eigene Macht und seines eigenen Erfolgs. Also krass. Mal kurzes Fazit bis hier, ne? Also, nachdem zig Frauen krank werden, manche sogar sterben, hat die Firma wirklich Druck zu handeln. Aber anstatt die Wahrheit anzuerkennen, tut der Chef der Firma alles, um die Bedingungen in der Firma zu vertuschen, ne? Er droht Ärzten, er verarscht ehemalige Mitarbeiterinnen, er fälscht sogar offizielle Dokumente vor den Ministerien. Also, wow.
Also wie bei Aaron Brockovich. So.
Stimmt! Und dann kommt Julia Roberts ins Spiel.
Die lässt sich nicht unterkriegen.
Nein.
Denn sie ist eine Flapperin.
Mit dieser Dokumentenfälschung ist Arthur Roder aber dann doch zu weit gegangen.
Hier ist Schluss. Alles andere ist okay. Aber Dokumentenfälschung ist, da ist Schluss.
Das war jetzt echt nicht in Ordnung, oder? Komm. Naja, der Betrug, der fällt halt einfach auf. Es hat tatsächlich erstmal keine direkten Konsequenzen. Allerdings geht dem Roder der Arsch langsam wirklich auf Grundeis, weil der Fall kommt immer mehr in die Öffentlichkeit und irgendwie immer mehr Leute checken, okay, irgendwas ist da im Argen. Und auch Grace kommt mit ihrem Kampf gegen ihn und gegen seine Firma voran. 1927, ne, also ganze 2 Jahre nach ihrer Diagnose, lernt nämlich Grace einen jungen Anwalt kennen, der heißt Raymond Barry. Und Raymond Barry ist jetzt endlich mal ein Anwalt, der den Fall übernimmt. Sie hat ja jahrelang nach einem Anwalt gesucht, der sie vertritt, ne? Aber auch das hat dieser Arthur Roder irgendwie immer zu verhindern gewusst. Also er hat wahrscheinlich alle, ich weiß nicht, bestochen oder irgendwie eingeweiht auf seine Seite geholt. Sie hat einfach in 2 Jahren keinen Anwalt gefunden. Jetzt aber zum Glück kommt dieser Raymond Barry und möchte sich ihrem Fall annehmen. Am 18. Mai 1927 reicht Barry die Klage ein im Namen von Grace Fryer vor einem Gericht in New Jersey. Und dieser Klage schließen sich tatsächlich sehr schnell 4 weitere Frauen an. Catherine Shorp, Edna Hussman, Quinta McDonald und Albina Larice. Diese Frauen, die werden dann natürlich durch die große Berichterstattung über diesen Fall dann landesweit bekannt unter dem Namen Radium Girls. Grace und diese 4 Mitstreiterinnen, die fordern dann Schadensersatz in Höhe von 2,5 Millionen Dollar, also pro Person 250.000. Allerdings Arthur Roder, der US Radium CEO, der hat da gar keinen Bock drauf. Der macht erstmal alles, damit diese Klage gar nicht erst durchgeht. Roder spielt damit vor allem auf Zeit, ne? Der weist seine Anwälte an, wirklich alles dafür zu tun, diesen Prozess zu verlangsamen, zu verzögern. Denn er weiß, diese Frauen sind todkrank. Es wird immer schlimmer, ne?
Oh, ich hasse ihn so sehr.
Ja, es gibt sogar so einen Wissenschaftler, ne, der in einer Beilage ans Gericht belegt, dass alle Frauen eine Radiumvergiftung haben, dass alle Frauen verstrahlt sind, dass sie nur noch ungefähr 1 Jahr zu leben haben.
Kurze Nachfrage, 1927 haben wir jetzt. Mhm. Du hast mir eben erzählt, in den 10er und Anfang der 20er Jahre war es noch so, es gab Radiumschokolade, es gab Zahnpasta, es ist alles Hype. Ja, irgendwann muss ja sich das gekippt haben, dass irgendwie auch Leute gecheckt haben, hey, Radium ist vielleicht gar nicht so geil. Ja. Die Öffentlichkeit, checkt, hat sie das da schon gecheckt?
Ja, also der Wissenschaft ist es schon bekannt. Es ist jetzt auch nicht so, dass wenn du Radium vor dir liegen hast auf dem Tisch, dass es gefährlich sein könnte, weil es so dolle strahlt.
Ja.
Es ist tatsächlich insbesondere natürlich gefährlich, das irgendwie in den Mund zu führen oder damit so richtig in Berührung zu kommen. Radiumschokolade würde ich jetzt auch nicht unbedingt essen, klar. Ich dachte aber auch ganz oft an diese Geschichte, die wir ja auch schon hatten, das Scheele Grün.
Ja.
Diese Erkenntnis, dass was wirklich gesundheitsschädigend ist oder sogar tödlich sein kann, dass diese Nachricht, dass es rauskommt, oft gar nicht die Macht hat, so einen Trend zu brechen.
Ja.
Ne? Wie lange dieses Scheele Grün noch verkauft wurde oder als Farbe entwickelt wurde, dass dann noch Maler wie Vincent van Gogh damit gemalt haben, ja, obwohl das irgendwie schon 10 oder 20 Jahre lang eigentlich verboten war. Also es das heißt nicht, nur weil jetzt jemand sagt, hey Leute, benutzt das nicht mehr, das ist gefährlich, dass alle Leute das erstmal sofort erfahren, dass sofort irgendwie Verbote durchgesetzt werden oder so.
Ja.
Ich glaube, das sind oft so Prozesse, die so parallel laufen und dann dauert es halt oft irgendwie leider viel zu lang.
Ja.
Wir sind jetzt hier also am Anfang eines möglichen Prozesses, weil noch ist nicht klar, ob diese Klage durchgeht, weil Roder eben alles versucht, das zu verhindern. Er versucht dann noch einen anderen Weg. Die Anwälte seiner Firma versuchen es nämlich so, dass sie sagen, ja, die Frauen dürften ja gar nicht klagen, weil ihre Ansprüche seien schon verjährt. In New Jersey ist es nämlich damals so, dass Schadensersatzklagen nur innerhalb von 2 Jahren eingereicht werden können.
Alter, ja.
Ja, ja, zum Glück hat Grace einen guten Anwalt. Dieser Barry sagt nämlich so, ja, es ist zwar 2 Jahre her, dass sie sozusagen dieser Gefahr ausgesetzt war, aber look at her now,
ja,
ne, die Gefahr besteht weiterhin. Also die Folgen sind jetzt erst deutlich sichtbar. Und außerdem wussten die Frauen ja auch noch in der Zeit, als sie da gearbeitet haben, ja nicht, dass sie dieser Gefahr ausgesetzt wurden, was mit ihnen los ist, ne? Die ersten Symptome hatte Grace ja auch erst 2 Jahre, nachdem sie ausgestiegen war bei der Firma. Das Gericht entscheidet in dem Fall also für Barry und sagt eben, okay, in dem Fall darf diese 2-Jahres-Regel nicht gelten, weil die Krankheit besteht fort. Grace und ihre Frauen dürfen also klagen, aber natürlich findet Roder noch weitere Mittel und weitere Ideen, um den Verlauf dieses Prozesses zu sabotieren. Er macht das so lange und so krass, dass er es wirklich schafft, die Verhandlungen um 14 Monate zu verschieben auf den Sommer 1928. Also ich glaube wirklich, dass seine Strategie ganz, ganz deutlich das sein muss, dass er im Grunde darauf zählt, dass die Klägerinnen bis dahin verstorben sind. Was auch wirklich tragisch ist, dass man wirklich sieht, dass es den Frauen von Monat zu Monat schlechter geht. Also manche schaffen es dann auch zu Verhandlungsterminen schon gar nicht mehr, weil sie nicht mehr aus dem Bett rauskommen. Und im April 1928, also wirklich genau ungefähr 1 Jahr, nachdem die Ärzte gesagt haben, das dauert nicht mehr lange, sind wirklich alle der Frauen zu krank, um zu den Verhandlungen zu kommen. Was zumindest gut ist für die Frauen, dass die Presse mittlerweile Wind davon bekommen hat und dieser Fall immer größere mediale Aufmerksamkeit bekommt. Und natürlich ist die Presse auf der Seite der Frauen und ist wütend, fassungslos, ne, wie eine Firma so vorgehen kann, auch so eine Sabotage betreiben kann. Und ein Journalist, der tritt da besonders hervor, nämlich Walter Lippmann. Walter Lippmann kennt man mittlerweile auch als Autor, der wird einer der einflussreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Der schreibt damals für die Zeitung New York World und Lippmann schreibt im Mai 1928, dies ist eine der abscheulichsten Aktionen der Justiz, die uns je untergekommen ist. Es ist ein Skandal, dass das Unternehmen versucht, diese Frauen davon abzuhalten, zu klagen. Das ist nur ein Beispiel, ne, für so eine Meinung der Presse. Christian, was gibt's da zu lachen?
Ich lache.
Es ist so wie, das ist so wie eine,
wenn, ich lache.
Christian hat gerade so gegrinst. So, du bist in der Klasse, 28 SchülerInnen, einer grinst so vor sich hin und sie unterrichtet gerade Erdkunde und dann sagt sie, Christian, warum lachst du? Möchtest du uns nicht alle an deinem Witz teilhaben lassen? Okay. Ich hab das gehasst. So.
Mir ist das genauso mal passiert. Echt? Nämlich genau im Erdkundeunterricht.
Nein!
In der 10. Klasse, pass auf.
Oh, ich hasse das.
Ich hatte Lehrerin, ich habe irgendwie gelacht. Und ich weiß ganz genau, wieso ich noch gelacht habe, weil es ist echt tragisch.
Oh nein.
Das kann man niemand sehen. Ich schäme mich so.
Oh, okay, ich habe richtig Schiss, das kommt. Ich reagiere einfach gar nicht, wenn ich
ja,
nicht weiß.
Ja, okay, reagiere einfach nicht. Ich erzähle es einfach, ich schaue dich auch nicht an. Ich habe dann in der 10. Klasse lachen müssen, weil ich am Tag davor im Fernsehen was komplett Absurdes gesehen habe. Nämlich, das hat mir auch schon mal, Darwin gefällt das Folge, aber einfach wie so ein Wal explodiert ist. Ich habe dann meine Lehrerin gesagt, warum lachst du? Und ich so, ich habe an einen Wal gedacht, der einfach explodiert. Ja, das ist ein Wal, der stirbt.
Ach, ja. Wissen Sie, ich gerne lasse Sie teilhaben, an was ich gerade denke. Alter.
Ich hab
Wurden deine Eltern dann reinbestellt für den Abend oder so?
Nee. Ich neige dazu immer zum Oversharen, das war so ein Moment.
Ja, deutlich. Ja, ja oder so eine krasse Verwirrungstaktik noch, weil die wird dich nie wieder fragen. Christian, nee. Möchtest du uns nicht alle teilhaben lassen?
So ein bisschen wie dieses Meme. I bet he's thinking about other girls. Und ich so,
Wahl explodiert.
Stimmt. Entschuldigung. Aber es ist auch so, wenn man nicht lachen darf, dann...
Ja, das ist so am schlimmsten. Also Real Talk, das ist eine andere Darwin gefällt das Folge als sonst und wir sind sonst immer sehr albern und lachen alles kaputt und so. In der Folge gibt es nicht so viel zu lachen. Ich fand die Story trotzdem
natürlich... Es ist so schlimm alles.
Wir können uns aber auch nicht davor schützen, wer wir sind, Christian. Ja. Deswegen lass es raus.
Es ist so furchtbar.
Ja, wir sind halt immer noch die Dödels.
Mann, ey. Okay, Walter Lippmann.
Walter Lippmann. Also Walter Lippmann steht auf der Seite der Frauen. Sogar Marie Curie kontaktiert die Radium Girls per Brief und solidarisiert sich mit denen. Sie hat nämlich von dem Schicksal natürlich mitbekommen und sie schreibt in ihrem Brief unter anderem, ja, ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Sie weiß allerdings, es gibt kein Mittel, um Radium zu zerstören, sobald es einmal im menschlichen Körper ist. Also... Nach der Entdeckung war es ihr und Pierre Curie anfangs nicht klar, wie gefährlich Radium ist. Mittlerweile wissen sie es natürlich auch. Es gibt große öffentliche Anteilnahme und dieser große Druck ist, glaube ich, das Argument oder der entscheidende Faktor, dass die Parteien sich dann außergerichtlich einigen. Raymond Barry und die US Radium Corporation einigen sich auf einen außergerichtlichen Vergleich. Kurz zusammengefasst, die US Radium Corporation übernimmt keine Haftung für ihre Taten. Allerdings gestehen sie den Frauen, also jeder der fünf Frauen, eine jährliche Rente von $600 pro Jahr zu. Ja, das werden die natürlich nicht mehr lang kriegen, weil wie viele Jahre haben die noch zu leben? Wahrscheinlich nicht mehr sehr viele. Jede der Frauen bekommt eine Summe von $10.000 sofort ausgezahlt als Entschädigung für die Verstrahlung und also medizinischen Kosten, alle Arztkosten, alle Verhandlungskosten werden auch von der Firma getragen. Ganz kurz umgerechnet, ne, $10.000 kriegen die, das wären heute so $100.000. Ist nicht viel. Barry geht allerdings auf den Vergleich ein, wahrscheinlich weil er weiß, auch wenig Geld wird diesen Frauen in der kurzen Zeit, die sie noch haben, vielleicht dann doch noch helfen.
Spatz in der Hand und so.
Genau. Von Grace und den Radium Girls gibt es übrigens kein Statement zum Ergebnis dieses Prozesses oder des Vergleichs. Kann man sich überlegen, warum, ne? Vielleicht haben sie wirklich keine Kraft mehr, weil sie ja mit ihrer Gesundheit natürlich wahnsinnig zu kämpfen haben und eben tatsächlich nicht mehr lange zu leben haben. Grace Fryer stirbt am 27. Oktober 1933, also sie hat schon noch ein paar Jahre. 34 Jahre wirkt sie alt und stirbt natürlich an den Folgen der Verstrahlung. Was ich unfassbar finde, ist, dass die US Radium Corporation, ne, die gehen diesen Vergleich ein und zahlen das Geld und so. Sie sagen aber eben auch so, nee, aber wir haben ja eigentlich gar nichts falsch gemacht und sie entschuldigen sich auch nicht bei den Frauen.
Und arbeiten noch weiterhin Frauen?
Tatsächlich arbeiten weiterhin Frauen in dieser Fabrik. ja, allerdings gibt es tatsächlich jetzt Arbeitsschutzmaßnahmen. Also die werden angewiesen, aufzuhören, die Pinsel anzulecken und sie kriegen Schutzkleidung. Aber die arbeiten dort weiter. Bis 1947 wird dieses Uhrenzifferblatt bemalen in der USRC praktiziert und erst dann eingestellt. Aber nicht, weil man sagt, das kann man niemandem mehr zumuten, sondern weil nach dem Zweiten Weltkrieg einfach niemand mehr Bock auf leuchtende Uhren hat anscheinend. Oder das nicht mehr so ein Riesengeschäft ist, dass es dann in dieser Firma aufgegeben wird. Ja, also falsches Motiv, um aufzuhören, würde ich mal sagen. Ja, total krass. Ja, und das ist im Grunde auch das Ende dieser US Radium Corporation und eben auch leider das tragische Ende von Grace Fryer, der wirklich der Kämpferin der Radium Girls. Was ich auch gelesen habe, was ich krass finde, ist, dass anscheinend die Gräber, ne, von den Radium Girls bis heute strahlen sollen. Die Halbwertszeit von Radium liegt bei 1600 Jahren. Das heißt, wenn du da in die Nähe gehst, dann ist da immer noch radioaktive Strahlung am Start. Krass, oder? Und auch krass, 5 Frauen haben geklagt, alle anderen haben natürlich nichts gekriegt.
Mhm.
Auch scheiße, ne?
Ja, alle anderen kriegen nur gesagt, ja, leck halt den Pinsel nicht mehr ab.
Genau, genau. Achso, ja, also du kannst nicht mehr arbeiten, weil langsam deine Knochen zurückgehen und absterben. Ja, tut mir leid für dich. Ach nee, tut mir nicht leid natürlich, ich entschuldige mich natürlich nicht.
Ah, die macht so wütend, die Geschichte.
Ja.
Weil die kommen einfach davon.
Die kommen einfach davon. Das ist wirklich, also diese US Radium Corporation, dieser Arthur Roeder, ich weiß auch nicht, wie sowas immer passieren kann. Schrecklich.
Ja.
Es gibt noch eine Sache, die aber einen kleinen positiven Effekt hatte. Also so hoch soll ein Preis nicht sein für das, was jetzt folgt, aber einen positiven Effekt hatte das Ganze. Dieser Fall der Radium Girls, der hat tatsächlich die amerikanischen ArbeitnehmerInnenrechte extrem geprägt. Also da wurde quasi angefangen, dann wirklich drüber nachzudenken, okay, welchen Recht hat eine Arbeitnehmerin, also ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin, ihre Firma auf Entschädigung zu verklagen, wenn es eben zu Verletzungen oder auch zu Erkrankungen aufgrund dieser Tätigkeit kommt. Das hat sich seitdem geändert, es ist leichter geworden. Dann gab es natürlich viele Sicherheitsstandards, die geschaffen wurden. Also vorher war es im Grunde, ne, diese, wie hieß es, Industrial Hygiene. Das gab es als Konzept, wurde aber nirgendwo umgesetzt. Ja. Das wurde jetzt dann doch wichtiger, weil gesehen wurde, huch, da kann uns ja doch jemand mal einen Strick draus drehen.
Ja.
1949 verabschiedet der US-Kongress ein Gesetz, in dem festgelegt wird, dass alle Berufskrankheiten entschädigungsfähig sind. So. Und wirklich, das ist alles zu einem sehr hohen Preis, wie gesagt, aber der Erfolg des Kampfes der Radium Girls. Also deswegen hat mich diese Story auch so gekriegt, weil ich finde es ja schon immer interessant, wie was so einen großen Effekt haben kann und wie man heute so klar sagt, also auf welcher Seite man steht und wie unfair das alles ist. Damals sind die irgendwie damit durchgekommen, aber vielleicht ist es so eine kleine Genugtuung auch für so eine Kämpferin und so gerade so eine politische Kämpferin wie Grace Fryer, die ja auch eben für Frauenrechte gekämpft hat, fürs Wahlrecht gekämpft hat, dass da so ein riesengroßer Schritt in Arbeitsschutzstandards und Arbeitsrecht gegangen ist, dank ihres unfassbar tragischen Falls.
Ich werde jetzt erstmal irgendwie in so ein warmes Bad aus YouTube-Videos steigen müssen.
was gibst du ein?
Unsere Darwin gefällt das Playlist, weil da schickt uns die Community seit ein paar Wochen immer noch mehr Vorschläge. Ich habe erst heute eine Doku hinzugefügt, die heißt Der Scheich von Groß-Langsee oder so,
okay.
Wo es um so eine kleine Tankstelle-Kiosk in so einem bayerischen Dorf geht. Sehr geil.
Unsere YouTube-Playlist, also es sollte mal eine Playlist mit Dokumentarfilmen sein, das ist aber eigentlich mittlerweile nur noch so skurrile deutsche Porträts, oder?
Ja.
So, ich habe da noch gar nichts, aus dem Style habe ich noch nichts dazu beigetragen, aber ich werde es mir auf jeden Fall alles noch angucken müssen. Ich kenne die nämlich alle nicht.
Ich werde einfach gleich nochmal reinluren und ein bisschen mich stählen.
Ja, deine Laune wieder ein bisschen nach oben bringen. Ja, es ist schon eine harte Geschichte. Also wenn ihr jetzt irgendwie vielleicht denselben Impuls habt wie Christian, dann lasst uns daran auch gerne teilhaben. Schreibt uns gerne bei Spotify zum Beispiel in die Kommentare, welche Doku oder welcher YouTube-Clip euch irgendwie aufmuntert.
Ja, welches nette Tiervideo.
Zitronenbabys, auch gern gesehen. Teilt das gerne mit uns.
Tiere ist ein gutes Stichwort. Nämlich in der nächsten Woche geht es nicht um süße Tiere, sondern um ein bisschen gefährliche Tiere, nämlich Löwen. Und was passiert, wenn man mit echten Löwen einen Film drehen will?
Darwin gefällt, das ist eine Produktion von Kugel und Niere mit Anna Bühler und Christian Alt. Recherche Pauline Klaassen. Produktion und Redaktion Lina Kempenich. Audioproduktion Simone Hundrieser und Lenz Schuster. Zum Team gehören außerdem Schalke Tätig, Luna Laufer und Steffi Buchholz. Intro-Musik Robert Sladecek.
Darwin gefällt das. Mit Anna und Christian.